Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Heute gibt es den zweiten Teil vom Interview mit Lorena Hohrmann. Sie lebt in Wien, sie ist Coach und Frauen sind ihr wichtig und wir reden weiter über Grenzübertritte. Genau, und ich wünsche dir ganz viel Erkenntnisse. Viel Spaß! Sind sich nicht bewusst, dass es momentan nicht so läuft, weil eben weit zurück in der Vergangenheit mal irgend so ein blödes Ereignis passiert ist, das die Frau schon längst vergessen hat. Mhm. Und dennoch sind diese Sachen so wichtig. Mhm.
Und es ist ja dann fest verankert in unserem Erfahrungsnetzwerk. Also es ist ja fest verankert in dem, was unseren eigenen Referenzrahmen bildet für unseren Handlungsspielraum, den wir uns auch selber geben. Und das wirkt sich ja auf die Entscheidungen aus. Also wenn dieses Ereignis nicht aufgearbeitet wird, wenn es nicht besprochen wird, wenn ich für mich nicht da entscheide, dass das und das nicht in Ordnung war und das nicht anspreche, dann wird es nicht abgeschlossen und es geht nicht in eine Lösungsstrategie über, sondern also in eine wirkliche Lösungsstrategie irgendwie, die mein Selbstbewusstsein auch stärkt oder dem zuträglich ist, sondern es geht dann in eine Strategie über, die in die Vermeidung geht. Ne?
Mhm, genau. Hast du denn außer dieser Beobachtung in der U-Bahn selber noch andere Grenzüberschreitungen erlebt oder beobachtet?
Ja, immer wieder. Also weiß ich nicht, das fängt an bei Bekannten. Also meistens die Grenzüberschreitungen sind eigentlich nur bei Männern. Das muss ich ganz klar sagen. Es gibt eine Frau, die, also selbst wenn sie mit Frauen zusammen ist oder sowas, die bei mir Grenzen überschreitet, das gibt's nicht, sondern es sind immer Männer. Und weiß nicht, ich habe so einen langen blonden Zopf und der hängt immer rechts über meiner Schulter und über meiner Brust. Und ich habe auch eine relativ große Oberweite, ist halt so natürlich gewachsen, wie auch immer. Und wenn dann jemand die Haare anfasst und zufälligerweise genau auf Höhe der Brust, dann ist das nicht mehr zufällig. Also dann ist das erstens, wieso glaubst du, dass du meine Haare anfassen kannst überhaupt, ohne zu fragen? Und zweitens, warum musst du es unbedingt anfassen, da wo ich, also wo meine Brust ist? Was ist da, warum? Ne? Das ist eine eindeutige Grenzüberschreitung. Es ist
nicht absolut
weit, aber es ist eine eindeutige Grenzüberschreitung. Genauso auch solche Sachen wie, also ich tanze auch Samba und so wie in Rio de Janeiro eben mit Federn, mit Glitzer, mit Kostümen und sowas. Und das wird von vielen Seiten angesehen eher, also es ist eine Kunstform, es ist eine Tanzform, die wirklich nicht leicht zu erlernen ist, die anstrengend ist. Das ist ein wirklich hartes Fitnessprogramm, wenn man das wirklich professionell macht, ist irre. Und die ganzen Kostüme werden selber gemacht. Das heißt, es hat auch was Künstlerisches. Und es ist aber eben so, dass es mit hohen Schuhen ist, dass es mit einem Bikini ist, dass es mit Federn ist, eben wie man es kennt vom Karneval. Mhm. Und wenn wir da bei Auftritten sind, sei es jetzt, ob ich mittanze oder auch nicht, aber es sind unterschiedliche Situationen, wo dann zum Beispiel, also es wird bestellt Samba-Musik und Tanz für einen Geburtstag, zum 70. Geburtstag von irgendeinem Chef von keine Ahnung was, und dann kommt man dahin und spielt und dann kommen die Tänzerinnen rein und sofort wird alles fotografiert und so. Und dann kommen solche Bitten wie, ja, ich setze mich jetzt auf den Stuhl, könnt ihr den bitte antanzen und so. Also so als wenn das Stripperinnen wären. Also so als wenn das ein persönliches, ja, weiß ich auch nicht, persönliches Vergnügen zur Erregung des Geburtstagskindes wäre oder sowas und keine Kunstform. Genauso, weiß ich nicht, mir ist das auch schon mal passiert als Jugendliche, da habe ich in meiner Heimatstadt an einer Kreuzung gestanden und auf einen Freund gewartet, ich glaube, ich war 16 oder so. Und der ist sehr, sehr viel zu spät gekommen, also tatsächlich so eine halbe Stunde oder sowas. Und ich habe da einfach gestanden, habe geschaut, wie die Bahnen vorbeifahren und so. Und in der Zeit ist es zweimal vorgekommen, dass Männer zu mir gekommen sind mit Geldscheinen in der Hand und wollten mich abschleppen.
Okay.
Und ich hatte jetzt noch nicht mal irgendwelche kurzen Sachen an oder sowas. Ich war nicht stark geschminkt. Das war, also die sind einfach straight zwischen all den anderen Menschen, die da standen, zugekommen und haben mir Geld angeboten, wo ich dachte so...
Unfassbar.
Das hatte ich schon wieder vergessen, siehst du, das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Oder auch, ich nehme Gesangsunterricht und hier in Wien und das Studio ist in so einem Keller und... bei dem Kellereingang, wenn ich jetzt davor warte, weil ich zu früh bin, weil da noch eine andere Schülerin drin ist oder sowas, dann stehe ich da und es kommt regelmäßig vor, dass dann so anzügliche Blicke kommen, so im Sinne von, aha, da ist ein Keller, da gehst du hin, du stehst davor, kann ich da mitkommen und sowas. Also so wirklich dieses, wo es einfach spürbar ist, da wird gerade versucht, einen Kontakt herzustellen, der in die Richtung geht, ne? Und das ohne, dass man selber jetzt irgendwas gemacht hat, außer da zu stehen und zu warten.
Und wie reagierst du da drauf?
Ja, das ist etwas, da bin ich, also meistens, dass wenn es mir auffällt, dann gucke ich mal sehr, sehr böse. Diesen Blick, den habe ich auf alle Fälle geübt als Jugendliche. Ich war mal eine ganze Zeit so grufti-mäßig unterwegs während der Pubertät. Und den Blick habe ich sehr gut geübt. Das heißt, richtig böse gucken und wirklich mit Blicken töten, in Anführungsstrichen. Wenn das nicht wirkt, dann muss ich sagen, mache ich tatsächlich noch wenig. Also ich bin dann immer noch in diesem, okay, lohnt es sich jetzt? Also dann kommt diese Frage auf, lohnt es sich jetzt, dass ich da hingehe und Streit anfange und eventuell provoziere? Wer weiß, ist das vielleicht ein gewalttätiger Mensch sogar, der mir auch was antun könnte, wenn ich den darauf anspreche? Weil auch das habe ich schon erlebt. Also so, wenn da jemand ist, der Aggression in sich hat, dann kann das ganz schnell auch nach hinten losgehen. Und oder ist mir das jetzt wurscht, weil ich sowieso gleich weg bin? Und das wäge ich dann immer für mich in der Form ab. Aber eigentlich müsste ich in der Situation nicht nur böse gucken, sondern ich müsste eigentlich direkt in die Augen schauen und sagen, kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie? Sie schauen mich so an. Kenne ich Sie? oder wie auch immer. Halt irgendetwas sagen, um aus dieser Situation keine indirekte, nicht gesehene Situation zu machen, sondern eine aktive Situation, in der ich den Lead habe.
Genau.
Das würde ich eigentlich machen.
Ich habe manchmal im Internet in solchen Ratgebern schon gelesen, am besten wäre es in so einer Situation gar nicht zu reagieren. Und da sträuben sich mir alle Haare, weil es ist wichtig, wenigstens irgendwie zu reagieren, als gar nicht.
Ja, genau. Und das ist es dann wieder, ne? Wenn in Ratgebern, also wenn auf Seiten, teilweise ja sogar von Ministerien oder sowas, wenn dann in Ratgebern das suggeriert, flüchte aus der Situation, tu so, als wenn das nicht passiert, dann passiert dir auch nichts, dann ist es ja, dann verstärkt es ja genau diesen Opferstatus, beziehungsweise auch diesen Status von Flucht. Ich gehe raus aus der Situation und dann ist alles gut. Dann habe ich es unter Kontrolle und es passiert nichts. Aber das packt dann wieder die Verantwortung dafür, dass andere sich nicht unter Kontrolle haben und sich falsch verhalten auf mich. Und das ist also.
Und sie machen weiter.
Genau, und sie machen weiter.
Genau. Also es gibt natürlich keine Standardreaktion, aber meine Devise ist immer lieber mit irgendwas reagieren. Und da gibt es ja bei den Hypnotherapeuten auch diese Strategie, dass man wenigstens irgendetwas sagt. Und wenn es nur die Aussage ist, es ist jetzt 3:15, um den anderen zu verblüffen. Also in dem Sinne nicht die aktuelle Uhrzeit zu sagen, sondern wenn jetzt morgens um 11 ist, eben zu sagen, jetzt ist 3:15, um so eine Verblüffung zu erreichen, anstatt irgendwas zu sagen, was den anderen, ja, was der andere jetzt erwarten würde. Weil sowas Unerwartetes erreicht manchmal viel mehr als etwas, was, ja, was der andere erwarten würde.
Mir ist jetzt gerade noch eine Situation eingefallen, die eigentlich die krasseste ist, glaube ich, die ich jemals erlebt habe, was sexuelle Belästigung angeht. Und zwar in der Mittelstufe, auf dem Gymnasium. Also ich war relativ weit weg oder ja, am anderen Ende von Bremen. Es ist jetzt nicht weit weg, halbe Stunde mit der Bahn oder sowas. Und wir saßen meistens also wir haben uns mit unterschiedlichen Schulkameradinnen dann getroffen und haben uns immer hinten hingesetzt. In den Bremer Straßenbahnen ist hinten, wenn man einsteigt und links geht, dann sind da zwei Sitze und gegenüber drei Sitze. Und das heißt, man kann da zu fünft irgendwie sitzen und hinten ist die Scheibe, kann man rausschauen. Das war irgendwie immer unser Platz. Und dann ist es einige Male vorgekommen, dass da so ein Typ drin saß, der war 1,90 groß. Also ich weiß nicht, wir waren 13, 14, sowas. Der war 1,90 groß, hatte so einen langen, hellbraunen Mantel an. Und ganz egal, wie heiß es war und hatte immer die Hände in der Hosentasche. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass er sich einen runtergeholt hat. Der hat sich dahingesetzt und hat sich neben uns quasi, der hatte so ein Loch scheinbar in der Manteltasche oder sowas und hat dann sich einen runtergeholt. Und einmal ist das eben verrutscht. Und als wir das dann gesehen haben, haben wir es halt den Eltern, unseren Eltern erzählt. Dann eine Mutter, die war Anwältin, die ist dann sofort zu Gericht gegangen. Ich weiß jetzt nicht, also zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet und der ist dann nie wieder in der Bahn gewesen. Was genau da jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Da drüber, also so weiß nicht, in dem Alter, mit 13, 14, da denkt man sich so, krass, okay, unangenehm, aber irgendwie veralbert man das so ein bisschen. So, da war voll der komische Typ, der hat dann irgendwas gemacht und so. Aber dieses wirklich Verarbeiten, was das war und dass das eigentlich eine Straftat gewesen ist und nicht nur, haha, Exhibitionist, der hatte bestimmt gar nichts drunter oder so. Also solche Sachen, die vielleicht auch in Filmen dann gezeigt werden. In Filmen wird ja nicht gezeigt, dass da gestörte Persönlichkeiten irgendwie versuchen, einen direkten oder indirekten Missbrauch durchzuführen oder dass sie getrieben sind und nichts dafür können oder wie auch immer was, sondern da wird dann ja gezeigt, so ja, da gibt es dann einen und der mag halt gerne nackt durch die Gegend gehen oder keine Ahnung. Also solche Sachen, aber das ist tatsächlich, also das ist etwas gewesen, was passiert ist und das war wirklich, also wirklich unangenehm, weil es war halt hinten, die Leute gucken nicht nach hinten, die gucken nach vorne und der hat sich halt einfach echt immer einen Platz neben uns gesetzt und dann, als wir rausgefunden haben, warum, das heißt, er hat einfach jeden Tag, irgendwie eine Woche lang oder so, hat er die Bahn genommen, wo wir drin saßen, wir Mädels.
Boah, das ist ein tolles Beispiel. Mir wird übel, wenn ich nur zuhöre. Und das zeigt wieder die normale Reaktion, wenn Jugendliche sowas erleben, ist ja, dass sie sich schämen und dass die sich gar nicht getrauen, das anzusprechen. Und eigentlich müssten alle gleichzeitig auf den Mann hindeuten, über den reden, über sagen, was der jetzt gerade tut. Um deutlich zu machen, nicht wir müssten uns schämen, sondern der soll sich schämen. Der übertritt jetzt eine Grenze und nicht wir. Weil die anderen sind ja viel stärker als der. Und der weiß auch, dass er was tut, was nicht richtig ist.
Ja, natürlich.
Das ist ein Beispiel, ja, an dem man das ganz gut sehen kann. Wenn nur einer in dem Bus oder in der Bahn dahinstehen würde und sagen würde, hey, da sitzt einer, der holt sich gerade einen runter, dann würde er sich schämen, dann würde er auffliegen. Und wer traut sich das?
Oh, und da fällt mir noch was ein, Schauli. Je länger wir reden, da merkt man mal, in welche Hirnwindungen ich das verpackt habe. Also wie du gesagt hast, man erinnert sich dann auch gar nicht mehr so bewusst dran, ne, wenn man älter wird. Ich war mit 17 oder sowas, hatte ich eine sehr gute Freundin in der Schule und mit ihren Eltern sind wir dann mal in so ein Thermalbad gefahren, so ein Erlebnisbad und mit ihrer kleinen Schwester und waren in der Saunalandschaft. Das war das erste Mal, dass ich in der Saunalandschaft war. Und ich fand es total cool. Da war draußen so ein Ruhebereich, da waren Whirlpools. Das war ein richtig schöne, große, abgetrennter Bereich. Und da ist es dann auch so gewesen. Wir sind duschen gegangen und haben dann irgendwann festgestellt, einer beobachtet uns die ganze Zeit. Und diese Duschen waren halt größer und also so Gemeinschaftsduschen und daneben dann noch so ein, zwei Kabinen. Und dann haben wir festgestellt, dass er sich halt dann eben, während er uns beobachtet, auch einen runtergeholt hat. Und dann sind wir aber auch sofort zu der Aufsicht gegangen und der wurde dann auch entfernt. Aber seitdem bin ich zum Beispiel auch sehr ja, zurückhaltend, wenn ich in Saunen gehe oder gehe am liebsten nur noch in Frauensaunen, weil das ist so dieses perfekte Beispiel von nichts ahnend ist man da drin. Nacktheit ist da normal in der Sauna. Das ist eigentlich ein geschützter Rahmen, damit jeder sich wohlfühlt. Also es ist eigentlich ein Rahmen, wo es nicht um Sexualität geht, sondern einfach nur um Körperbewusstsein, um sich was Gutes tun. Und bist gut drauf, hast gute Laune, entspannst da, genießt es und auf einmal merkst du, in dem, wie du dich ganz natürlich verhalten hast und einfach nur Spaß hattest, dass es jemanden scheinbar dazu angestiftet hat, da eine sexuelle Handlung zu vollführen. Und das Einzige, also es wird ja dann nicht aufgearbeitet, ne? Es wird nicht aufgearbeitet im Sinne, dass es dann heißt, ja, das war nicht okay, was, ja gut, der wurde entfernt, der hat dann auch Verbot gekriegt für die Saunalandschaft, aber mehr ist nicht passiert.
Ja, mir fällt ja gerade ein Witz ein. Ich weiß nicht, warum du ich da jetzt gerade denken musst. Und zwar geht ein Exhibitionist durch den Park und eine Frau geht an ihm vorbei. Er öffnet seinen Mantel und sie sagt: Oh ja, die Schrimps habe ich vergessen. Ich muss noch mal einkaufen gehen.
Aber das ist super, ja. Das ist eine. Aber
Ja.
es ist doch auch verrückt, oder? Wenn man sich das überlegt, okay, solche Situationen, selbst wenn einem das ganz bewusst ist, die Grenze ist überschritten, aber trotzdem diese Überwindung, dann sowas zu sagen oder das
Genau.
anzusprechen, ist unglaublich hoch, weil man einfach keinen Schutz hat, wenn man es anspricht.
Richtig.
Also
Genau.
es ist ja leider so, dass wir gesetzlich, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich, der Opferschutz, da gibt es unglaublich viel was an Angeboten, aber de facto ist es so, nur dann, wenn wirklich etwas passiert, passiert was. Das
Richtig.
heißt, selbst dann, wenn du dieses Bewusstsein hast, was deine Grenzen sind, was rechtlich noch geht, was nicht in Ordnung ist, oder selbst dann, wenn du siehst, da passiert etwas, eine Grenzüberschreitung und dieser Mensch ist so aggressiv oder so gewaltbereit, dass ich die Gefahr sehe, dass da wirklich was passiert, mir oder irgendjemandem anders. Selbst wenn das ist, selbst wenn du eine Anzeige machst, selbst, also solange es keine Augenzeugen gibt, solange es keinen Beweis gibt in dem Sinne, dass du verletzt wurdest und zwar körperlich verletzt. Traumas zählen nicht. Also das ist wurscht, ob man da ein psychiatrisches Gutachten vorweist oder nicht. Aber solange du keine Verletzung hast, keinen Zeugen hast, ist die Chance eigentlich gleich null, dass irgendetwas passiert, dass dem Täter irgendetwas passiert.
Wobei ich mag unser Thema schon ein bisschen eingrenzen, dass wir nicht auf diese rechtliche Seite gehen, sondern auf dieser moralischen Seite bleiben. Das andere ist schon nochmal ein bisschen tiefer, ein bisschen stärker die Verletzung. Und ich finde schon, allein so eine moralische Grenze zu überschreiten, ist schon heftig. Aber wenn dann wirklich ein Straftatbestand ist, das ist nochmal ein Zacken tiefer. Das ist nochmal stärker. Und allein, wenn so eine moralische Grenze ist, die überschritten wird, auch das ist schon verletzend und kann eben die Lebenskraft einschränken und die Biografie beeinflussen. Und das finde ich so schlimm. Das finde ich so schlimm.
Und zwar beeinflussen, ohne dass man es wirklich bewusst weiß, ne? Also das ist
Genau.
nicht alle Erfahrungen, nicht alle Erlebnisse gehen ja in unser Bewusstsein über, sondern hauptsächlich ins Unterbewusstsein. Und
Richtig.
dementsprechend ist es dann auch schwer nachvollziehbar, welche Wirkungen es im Nachhinein hatte. Also ich könnte heute nicht sagen, welche Auswirkungen dieses Erlebnis in der Straßenbahn hatte mit diesem Exhibitionisten oder wie auch immer man den nennen mag. Ich könnte auch nicht sagen, welche direkten Auswirkungen, okay, ja, dass ich jetzt weniger, mich weniger wohlfühle, wenn ich in die Sauna gehe. Das ist eine Auswirkung, aber darüber hinaus weiß ich nicht oder kann ich nicht ausmachen, welche Wirkungen das wirklich hatte.
Naja, ein bisschen kann ich darüber schon sprechen. Wenn ich die Frauen begleite und da solche Sachen passieren würden. Mir fällt zum Beispiel das ein, wo ein Familienbild gemacht wurde und der Fotograf sagte so, ich glaube, er sagte Gruppensex. Und er wollte damit erreichen, dass alle strahlen und lächeln. Und die Jugendliche, die da drin stand, die hat sich in den Boden geschämt. Und hat sich eben vorgestellt, wie die jetzt alle nackig sind. Was ich da gemacht habe, um das wieder herzustellen, war, dass jemand aus der Gruppe dann, also jetzt im Nachhinein, gerufen hat, so und jetzt alle wieder anziehen und wir machen ein ganz normales Familienfoto. Und dann war das wieder hergestellt. Also es braucht jemanden, der für, der eintritt, der sagt so und so ist es jetzt und damit hören wir jetzt auf. Also diese Grenze ist überschritten und wir normalisieren das wieder. Also bei deinem Erlebnis in der Straßenbahn hätte ich irgendjemanden auftauchen lassen, der da einfach hinsteht und sagt, hey, habt ihr schon gesehen, der holt sich da hinten einen runter, dass auf den alle Blicke gehen. Eben, dass klar wird, das ist nicht in Ordnung. Und ja, mir fällt jetzt keine Formulierung ein, was hätte ich da gemacht? Ich glaube, ich hätte den Bus angehalten und hätte den Busfahrer gebeten, den rauszuschmeißen.
Ja, das
Einfach,
ist
dass klar wird, das ist eine Grenze und das ist nicht in Ordnung und der muss raus.
Und da kommt dann wieder das Selbstbewusstsein ins Spiel, ne? Mit 13,
Und
14 durch eine ganze Bahn zu gehen, die mehrere Waggons hat nach vorne und einem Fahrer zu sagen, dass ein Mann in seinem Alter ganz hinten sowas tut, das
ja.
ist eine große Überwindung.
Und deshalb braucht es jemanden, der da eintritt, der erwachsen ist, der das sieht und der die Grenze wiederherstellt. Das ist meine Erfahrung.
Und ich, also mit diesem Gruppenbild, das finde ich ja unpackbar, ne? Dass du sagst,
Ja.
das ist ja Wahnsinn, bitte, wie
Ja.
bei einem Familien, das ist ja, oh, okay. Aber das ist ein perfektes Beispiel auch, wie es, also diese stille Mittäterschaft, ne? Kann man sagen, bei solchen Verletzungen nämlich auch, warum sich Frauen dann häufig in oder Menschen sich häufig dann in Frage stellen, ob ihre Empfindungen falsch sind, ihre Gefühle falsch sind, die Bedürfnisse, dass das peinlich ist oder dass das nicht in Ordnung ist oder so falsch ist. Nämlich wenn so ein Spruch kommt und andere und man vielleicht sogar was sagt oder sagt, oh, da fühle ich mich jetzt aber nicht wohl mit und das ist nicht in Ordnung und dann heißt es sowas wie, ach, das ist doch nur Spaß.
Es war nur Spaß oder stell dich nicht so an.
Ja, stell
Ja.
dich nicht so an. Mann, bist du kleinlich. Also dann hast du nämlich eigentlich eine Verurteilung von deiner Persönlichkeit, also von deinem Empfinden der Situation und von deiner Persönlichkeit, also gleich eine Zuschreibung. Du bist kleinlich, du bist ein Spielverderber, verstehst keinen Spaß, also was da alles mitschwingt, ne? Und dass man
Ja.
so indirekt schuld ist, dass dann die Situation nicht mehr lustig ist, sondern halt verklemmt ist, obwohl man selber ja eigentlich gar nicht diejenige ist, die das gemacht hat, sondern eben dieser Fotograf dann in dem Beispiel, was du gebracht hast. Also dieses, ach, stell dich nicht so an. Ich hab letztens mit einem Freund und Kollegen gesprochen und ich spreche zum Beispiel ganz bewusst solche Themen an, wie gendergerechte Sprache, unseren Wortgebrauch, welche, also ich reflektiere viel darüber, welche Begriffe verwenden wir, wo stammen die her, welche Sprichwörter. Also dieses Bewusstsein schaffen, das inkludiert und eben eine Gleichwürdigkeit für alle auch sprachlich schafft und niemanden ausgrenzt oder so. Und der hat dann zu mir gesagt, so, ja, darf ich dir einen Tipp geben? An deiner Stelle würde ich mal aufhören, damit das ständig anzusprechen. Ist ja schön und gut, wenn dir die Themen wichtig sind, aber so wirst du dir viele Probleme machen. Und ich dachte mir dann so, aha, das ist aber sehr, sehr interessant. Also, dass mir jetzt gesagt wird, wenn ich das anspreche, wenn ich die Grenzen sichtbar mache, die meines Erachtens nach da sind und die man nicht überschreiten sollte, sei es jetzt für mich oder für andere, und darauf aufmerksam machen will, dass alle das Recht darauf haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu leben und auch zu sagen, bis wohin geht's, bis wohin geht's nicht, und inkludiert zu werden, dass dann jemand zu mir sagt, ja, hör mal auf damit, weil es unangenehm ist, weil es nicht in das einfache Bild passt. Und das ist dann ja die nächste Grenze, die man hat, ne? Also zum einen dieses sich selbst bewusst werden, was ist für mich überhaupt okay und was nicht. Und wenn ich mir dem bewusst bin und wenn ich die Stärke habe und das Selbstbewusstsein habe, das tatsächlich in Interaktion mit anderen dann auch anzusprechen und darüber zu sprechen, dass ich dann auch noch damit rechnen muss, angegriffen zu werden. Im Sinne von solchen Zuschreiben mit, ach, nur Spaß, ach, jetzt hör doch mal damit auf, oh, das nervt. Also das heißt, dann bin ich auf einmal in einer Ebene drin, wo ich in der Interaktion auf einmal die Verbindung mit anderen Menschen eigentlich ein Stück weit vielleicht sogar in Gefahr bringe. Also, dass Menschen mich auf einmal vielleicht nicht mehr mögen oder dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr akzeptiert oder sowas. Das heißt, da sind dann auf einmal so ganz existenzielle Urängste, die dann wieder aktiviert werden. Und nochmal
ja, die genau. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir ausgeschlossen werden. Das ist die schlimmste Angst nach der Todesangst, ja, die uns passieren kann.
Ja. Und dann trotzdem zu sagen, nein, das ist aber meine Meinung. Also ich habe in dem Moment dann gesagt, ja, das ist so schön, wenn du das so siehst, aber das ist ein besonderes Merkmal von mir. Diese Themen sind mir wichtig. Ich werde das weiter ansprechen. Das ist mein Auftrag, den ich mir selber gesellschaftlich gebe als Wirkkraft. Dass ich diese Gleichwürdigkeit und Chancengerechtigkeit zelebriere und auch Barrierefreiheit. Und ich werde nicht damit aufhören, nur weil es vielleicht für andere unangenehm ist. Und indem ich dann einfach gesagt habe, okay, ganz egal, was da jetzt passiert, ob da eine Distanz entsteht oder ob da eine Grenze, also ein Ausschluss stattfindet oder sowas, aber das lasse ich mir nicht nehmen, weil ich mir selbst bewusst war, über meine Werte, über meine moralischen Vorstellungen, über das, was ich für mich für richtig halte und was ich nach außen leben möchte und welche Wirkkraft und Dynamiken und Impulse ich setzen möchte. Und das wollte ich mir nicht wegnehmen lassen, das wollte ich mir nicht verbieten lassen. Und es hat tatsächlich eigentlich, soweit ich jetzt sehe, also ich wüsste jetzt nicht, dass es anders wäre, ich glaube, das hatte keinen großen Effekt auf die Beziehung zu diesen Menschen.
Ja,
außer vielleicht, dass ich ein bisschen distanzierter bin, wenn ich mir denke, ah, mal spannend, was da kommt.
Ja, und es macht ja auch Eindruck, wenn andere merken, oh, die ist fest in ihrer Meinung, die vertritt das, wofür sie steht. Da ist jemand, der lässt sich nicht so einfach abbringen, sondern die steht dafür. Das ist ja Stärke.
Ja.
Genau, und dann sind wir wieder da angelangt, wo wir begonnen haben mit der Wirkkraft. Und ich mag mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Interview. Wir haben jetzt über ganz schön schwere Themen gesprochen.
Ja, wichtige Themen, über die ganz viel mehr gesprochen werden sollte.
Wichtige Themen, genau, die ganz wichtig sind, dass sie angesprochen werden, weil die werden sonst immer so, es ist ganz viel Scham behaftet.
Ja.
Und wenn du dich, liebe Hörerin, irgendwie erinnert fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass deine Wirkkraft vielleicht eingeschränkt ist, dadurch, dass du mal eine Grenzüberschreitung erlebt hast, dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht, ja, können wir da was verändern oder ja, wir schauen gemeinsam drauf, was wir verändern können. Und Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lorena, und bei dir, liebe
Sehr gerne.
Hörerinnen.
Vielen Dank für die Einladung. Das war wirklich ein tolles Gespräch.
Das finde ich auch. Dann freue ich mich, wenn du auch wieder nächstes Mal vorbeihörst hier im Podcast Frau Selbstbewusst.